heute Abend das Thema Schöpfung vorwiegend aus biblischer Sicht. Wir werden aber sehen, dass auch mehrere Dinge angesprochen werden, die vorwiegend aus naturwissenschaftlicher, die auch wieder aus naturwissenschaftlicher Sicht beleuchtet werden. Zunächst einmal das erste Bild hier soll uns vor Augen führen, wenn wir dieses Dreieck einmal betrachten, dieses Dreieck wollen wir uns anschauen, dann haben wir eigentlich den Eindruck, dass diese Seite länger ist als diese Seite. Geht es uns allen so? Und man merkt, dass wir eigentlich daran getäuscht werden. Man kann also die Wirklichkeit nur daran überprüfen, dass wir einen festen Maßstab anlegen. Einen unveränderlichen Maßstab, obwohl mein Maßstab hier veränderlich ist, mache ich ihn mal fest für einen Moment. Ich will das mal eben prüfen. Dann noch ein kleines Stückchen. So, das wäre die eine Seite etwa. Hoffentlich habe ich keine Parallaxe drin. Nein, die Seite ist also gleich lang. Wenn wir also etwas genau prüfen wollen und genau wissen wollen, brauchen wir einen festen Maßstab. Ich bin davon überzeugt, dass der einzige feste Maßstab, den es in dieser Welt gibt, das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes ist nämlich das einzige, was noch nie korrigiert zu werden brauchte. Es ist fest und unvergänglich. Denn Jesus sagt, dass seine Worte ewig sind. Sie werden nie vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, alles ist vergänglich, aber sein Wort ist unvergänglich. Dann wollen wir uns heute Abend vorwiegend mit diesem Wort befassen und darauf hören, was dieses Wort uns sagt zum Thema Schöpfung. Aber bevor wir die Bibel rechterweise aus dieser Sicht verstehen, möchte ich doch einige Grundlagen legen zum Worte Gottes selbst zunächst einmal. Wir haben zwei Zeugnisse von Gott. Das erste Zeugnis ist die Schöpfung selbst. Das hatten wir heute Morgen ja ganz besonders betont. Und insbesondere sagt uns ja gerade das der Römerbrief. Denn dort wird uns ja, wiederhole das Wort noch einmal, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Was heißt das? Kein Mensch geht über diese Erde und wird dermaleinst vor Gott eine Entschuldigung haben, dass er nicht einen Hinweis bekommen hat, dass es Gott nicht gibt. Jeder Mensch hat dieses Wissen, dass es einen Gott gibt. Das sagt uns dieses Wort. Aber was können wir an der Schöpfung von Gott wahrnehmen? Nun, die Dinge, die wir heute Morgen besonders betont haben, seine Größe, seine Kraft, wie es hier heißt, seinen Ideenreichtum, all diese Dinge können wir erfahren von Gott. Was wir nicht erfahren können aus der Schöpfung ist, dass es ein Gott der Liebe ist zum Beispiel. Dass es ein Gott ist, der uns von ganzem Herzen liebt und möchte, dass wir einmal bei ihm sind. Dazu brauchen wir eine andere Informationsquelle und diese Informationsquelle ist das von Gott gegebene Wort in der Bibel. Noch einmal ein Wort aus den Apokryphen, aus dem Buch der Weisheit. Dort finden wir das noch einmal dargestellt, was uns auch der Römerbrief sagt. Denn aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich durch richtige Folgerung auch ihr Schöpfer erschauen. Denn vermochten sie so viel Wissen aufzubringen, dass sie die Welt erforschen konnten, wie kommt es, dass sie den Herrn dieser Dinge nicht eher fanden? Das heißt, die Menschen treiben sehr viel Forschung, sehr viel Wissenschaft. Man setzt sehr viele Dinge in Bewegung, um Wissen anzuhäufen. Und die Bibel fragt, wie kommt es, dass sie diesen Herrn nicht eher erkannten? Halten wir also noch einmal fest, diese beiden Schritte sind wichtig. Erstens die Schöpfung, daher kommt die Erkenntnis, dass ein Gott ist. Zweitens die Bibel, und da erfahren wir, da kommen wir zu der Erkenntnis, wer dieser Gott ist. Aus der Bibel erfahren wir, dass, da bekommen wir das Reden Gottes. Wie wir es ja heute Morgen schon gesagt haben im Hebräerbrief, Kapitel 1, 1 bis 2. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und hier bekommen wir gleich die nächste wichtige Information,
ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Hier erfahren wir also auch gleich in diesem einen Satz, wer die Welt gemacht hat. Es ist Jesus Christus. Hier ein Zitat noch von Blaise Pascal, der bekannte Mathematiker. Er sagte, alle, die Gott ohne Jesus Christus suchen und bei der Natur stehen bleiben, also bei der Erkenntnis, dass ein Gott ist, aber dann stehen bleiben, finden entweder keine Einsicht, die sie befriedigen könnte, oder sie schaffen sich schließlich eine Möglichkeit, Gott zu erkennen und ihm ohne einen Mittler zu dienen. Und dadurch verfallen sie entweder dem Atheismus oder dem Deismus, welche die christliche Religion beide fast gleich stark verabscheut. Und ich meine, all die Religionen dieser Welt sind eigentlich ein Stück dessen, was hier eigentlich auch Pascal schon zum Ausdruck gebracht hat. Man sucht irgendwie Gott, aber man kommt doch nicht hin. Das Entscheidende ist, dass wir die Offenbarung, die Gott uns gegeben hat, selbst annehmen. Gott hat auf mancherlei Weise geredet. Ich stelle es hier einmal dar, auf zehnfache Weise. Sicherlich gibt es noch mehr Weisen, wie Gott geredet hat. Zunächst einmal erstens die hörbare Stimme Gottes. Es gibt also Menschen, die die Stimme Gottes wahrgenommen haben, hörbar und laut. Das sagt uns die Bibel. Zunächst einmal 2. Mose 19, Vers 19, Mose auf dem Berg Sinai. Dort heißt es, und der Posaunenton ward immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm laut, also laut wahrnehmbar. Und eine andere Stelle in Matthäus 3, Vers 17, bei der Taufe Jesu, da wird uns gesagt, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Also eine Stimme vom Himmel herab, es war die Stimme Gottes. Dann haben wir von Gott eine schriftliche Äußerung, ganz speziell von Gott mit dem Finger Gottes geschrieben, 2. Mose 31, 18, da haben wir die Gebote auf steinernen Tafeln. Da heißt es, und da der Herr ausgeredet hatte mit Mose auf dem Berge Sinai, gab er ihm zwei Tafeln des Zeugnisses. Die waren steinern und beschrieben mit dem Finger Gottes. Also direkte Information von Gott, geschrieben mit dem Finger Gottes. Gott hat auf mancherlei Weise geredet, sagt der Hebräerbrief. Und das geht nun weiter. Gott hat geredet durch Engel, durch Propheten, durch Jesus Christus im Letzten, durch die Apostel, ja durch Träume hat er geredet. Durch Visionen, durch Offenbarungen und letzten Endes durch von Gott, durch Eingebung von Gott. 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben. Ich meine, hier wird uns autorisiert von Gott gesagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Wir können also jedem Wort vertrauen und brauchen nicht irgendwie zu denken, naja, das kommt aus der Schrift und aus der Zeit und da ist das noch bedacht worden und jenes und was man alles für Bedenken anstellen muss. Das ist im Grunde genommen von Gott alles autorisiert, wir können das alles fallen lassen, jedes Wort ist Wahrheit. Darauf stellen wir uns, davon können wir ausgehen und das ist eine gute Basis, mit der wir arbeiten können. Alle Schrift von Gott eingegeben. Dieses Wort, das ich vorhin aus dem Hebräerbrief gelesen habe, zeigt uns zunächst einmal, das Wort aus dem Römerbrief, dass diese Welt, die wir hier sehen, die aus Satelliten und von gesehen worden ist, dass sie so aussieht, dass sie hindeutet auf den Schöpfer mit allem, was sich dahinter verbirgt. Aber dass diese Welt gleichzeitig geschaffen worden ist von Jesus Christus, das erfahren wir nur aus der Bibel. Im Johannesevangelium heißt es, er, nämlich Jesus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Das ist für mich immer ein ungeheuer tiefes Wort, wenn ich das lese im Johannesevangelium. Es beeindruckt mich immer wieder neu, welch eine ungeheure tiefe Aussage eigentlich in diesem Wort steckt. Wenn wir das mal voll bedenken, er war in dieser Welt, er kam in diese Welt. Ja, er ließ sich sogar ans Kreuz schlagen, um unseretwillen. Und doch ist er der Schöpfer dieser gesamten Welt. Er hat diese Welt gemacht. Das ist eigentlich so eine ungeheure Tiefe, die uns hier offenbart wird, die keine Naturwissenschaft und keine Philosophie überhaupt sich ausdenken konnte, sondern hier haben wir direkte Informationen von Gott, wie es geschehen ist. Wir wollen jetzt überlegen, wie man die Bibel auslegen kann. Und es gibt in der Tat eine ungeheure Fülle von Auslegungsarten. Und irgendwo werden wir uns auch sicherlich wiedererkennen. Arten der Bibelauslegung. Erstens, ich kann die Bibel gläubig lesen, ich kann sie ungläubig lesen. Das wird zwangsläufig zu völlig anderen Ergebnissen kommen. Zweitens, ich kann die Bibel folgendermaßen lesen, dass ich sage, die Bibel ist Gottes Wort. Ich kann aber auch sagen, B, die Bibel enthält nur Gottes Wort. Oder ich kann C sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Auch wenn ich es nach dieser Dreiteilung betrachte, werde ich zu völlig anderen Ergebnissen kommen, wie ich die Ergebnisse aus der Bibel herauslese. Ich kann drittens die Bibel lesen in der Weise, ich sage, die Bibel ist Wahrheit. Aber es gibt Menschen, die sagen, die Bibel enthält Irrtümer und muss korrigiert werden. Und zwar durch Wissenschaft, durch Geschichte, durch eigene Lehre, durch Tradition oder durch andere Quellen, was es immer auch sein mag. Solche Ansichten gibt es. Und dann gibt es Menschen, die sagen, die Bibel ist ein Mythenbuch von Menschen. Ich stelle das einfach mal zunächst alles gegenüber hier. Dann viertens die Stellung zu diesem Wort. Luther hatte gesagt, dass er auf dem Wort steht, auf diesem Wort Gottes. Nämlich das, dass dieses Wort sein Grund ist, sein festes Fundament. Und Schlatter, ein anderer Theologe, hatte gesagt, er steht unter dem Wort. Und er wollte damit insbesondere seine Demut noch zusätzlich andeuten, dass er sich unter dieses Wort stellt und dass das Wort zu ihm redet. Aber es gibt heutzutage Theologen, moderne Art, wie sie sich nennen, die nicht mehr unter diesem Wort stehen und auch nicht auf diesem Wort stehen, sondern Zahn ist so ein Vertreter, ich habe ihn selbst gehört, deswegen kann ich das auch so deutlich hier sagen. Er sagt, ich stehe gegenüber zu diesem Wort und ich stehe jetzt in Debatte mit diesem Wort und ich entscheide jetzt, ob das eine richtig ist und das andere nicht. Also auch solch eine Einstellung gibt es. Man kann die Bibel also auch auf diese Weise lesen. Und man wird sofort erkennen, dass die Aussagen völlig unterschiedlich sind. Völlig unterschiedlich. So weit unterschiedlich, dass eins mit dem anderen nichts mehr zu tun hat. Und letztens und fünftens möchte ich hier sagen, fünftens die Stellung zu Jesus Christus. Das ist entscheidend. Entweder ist Jesus Christus mein persönlicher Herr und Heiland und ich lese die Bibel dann so, dann werde ich sie anders lesen, als wenn ich sage, B, er ist es nicht. Also wir sehen, es gibt eine ganze Fülle von Bibelauslegungen. Ich habe jetzt mal die verschiedenen Arten der Bibelauslegung hier noch einmal dargestellt, nach anderen Aspekten. Und zwar einmal fange ich an mit der bibelfeindlichen Auslegung. Ich kann die Bibel völlig bibelfeindlich auslegen, nämlich in der Weise, dass ich versuche, dagegen anzugehen. In der Sowjetunion ist ein dickes Buch geschrieben worden, das heißt das Moskauer Handbuch des Atheismus. Und dort wird versucht, auf über 700 Seiten Widersprüche in der Bibel darzulegen mit dem Ziel der Verspottung. Das ist eine Art, wie man die Bibel lesen kann. Man kann die Bibel aber auch, das ist eine andere Art, bibelkritisch lesen. Das heißt, unter dem Gesichtspunkt der Entmythologisierung, ein Stichwort, von Bultmann insbesondere geprägt worden, auch ein Theologe der modernen Art. Das heißt also, wir müssen die Auferstehung Jesu oder viele Dinge nicht mehr wörtlich nehmen, sondern irgendwie in einer Weise, wie es kein Mensch mehr versteht, lesen und dann haben wir das Ganze entmythologisiert und damit kann das also jeder annehmen. Dann können wir die Bibel rational lesen. Das heißt, es gilt nur noch das, was wir mit dem Verstand uns begreifbar machen können. Alles andere fällt unter den Tisch. Nur das, was unser Verstand gerade noch packen kann. Dann gibt es die materialistische Auslegung, wo man ausschließlich nur noch das Soziale des Evangeliums betrachtet und behandelt. Alle Heilsaspekte fallen unter den Tisch. Nur noch die materialistische Auslegung. Dann die selektive Auslegung, die historisch gebundene Auslegung. Das heißt, man sieht die Aussagen der Bibel nur im historischen Rahmen. Wenn also etwas zu Abraham gesagt wurde, ein Segen, Spruch zu Abraham, dann galt das nur dem Abraham und keinem anderen. Oder irgendwelche Aussagen des Neuen Testaments, die galten nur zu dieser Zeit. Das ist eine historisch gebundene. Für mich persönlich hat es keinen Belang. Das ist die historisch gebundene Auslegung. Dann gibt es die selektive Auslegung. Das heißt, es werden nur solche Wahrheiten ausgewählt, die man gerade braucht, die einem irgendwie in den Kram passen. Und wir wissen ja, dass diese Art der Auslegung zu der Fülle der Sekten geführt hat, wo man ganz bestimmte Wahrheiten der Bibel herausgegriffen hat und die werden ganz groß auf den Thron erhoben und alles andere spielt keine Rolle mehr, weil man nur noch mit dieser einen Wahrheit hausieren geht. Das dürfen wir nicht tun, dieser selektiven Auslegung arbeiten. Dann kommt die harmonisierende Auslegung. Ich möchte sagen, zu der harmonisierenden Auslegung, dass sie nicht immer ungläubig ist. Bei der Harmonisierung geht es darum, dass man derzeitige Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft, aus der Philosophie oder sonst auch immer irgendwoher versucht, in Übereinstimmung zu bringen mit der Bibel. Und so ist zum Beispiel ein Buch entstanden von Keller, und die Bibel hat doch recht, das genau unter diesem Aspekt geschrieben worden ist. Auch die theistische Evolution ist letzten Endes so ein Aspekt. Man glaubt also der Wissenschaft und alles, was irgendwo philosophisch da gesagt worden ist, und versucht jetzt irgendwo noch Konsens mit der Bibel zu finden und harmonisiert das irgendwie. Und dann gibt es die buchstabenmäßige Auslegung, und zwar, ich meine jetzt hiermit die Überbetonung des Buchstabens. Ich meine nicht damit die genaue Auslegung, sondern eine Überbetonung des Buchstabens. Und der Jesus sagt, dass der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Das wollen wir auch beachten. Die Bibel hat durchaus dichterische Passagen, die wir auch so stehen lassen wollen, die aber dennoch nicht falsch sind. Ich möchte mal ein Beispiel dazu bringen. Zum Beispiel in Römer 1, Vers 8 heißt es, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Wenn wir jetzt hier mit einer buchstabenmäßigen Auslegung herangehen, dann müsste man sagen, nun gut, damals in Rom, nicht wahr, als es den Römern gesagt wurde, die waren überall in der Welt. Die waren in Australien gewesen, in Amerika, Nord- und Südamerika, bei den Eskimos, in aller Welt steht ja da. Überall haben sie gesprochen. Wir merken hier, dass das hier eine Überstrapazierung des Buchstabens ist. Hier wollte Paulus sagen, ihr habt wirklich Mission getrieben. Das Wort, das ihr gebracht habt, das ist in aller Welt, in der ganzen Umgebung hier bekannt geworden. Das ist die Aussage, die hiermit gemeint ist. Oder ein anderes Beispiel, wo oft vielfach Leute stolpern, ist zum Beispiel das Psalmwort 113, Vers 3. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Da sagt man denn, naja, aber die heutige Astronomie weiß doch, dass die Sonne stillsteht und die Planeten sich drumherum drehen. Aber nun, jeder moderne Astronom wird auch heute sagen, wird auch vom Aufgang der Sonne sprechen. Ich habe noch nie einen gehört, der es anders gesagt hat. Das ist Sprachgebrauch und dennoch ist es richtig. Denn es ist ja tatsächlich auch das, was wir wirklich auch sehen. Das ist der scheinbare Verlauf der Sonne. Und deswegen gibt es auch solche Ausdrucksweisen in der Bibel. Ich möchte jetzt die Frage stellen an uns alle hier, welches von diesen Auslegungsarten ist die richtige? Nach welcher sollen wir es denn nun auslegen? Bitte um Vorschläge. Keine dabei? Schade, machen wir da. Ja, nehmen wir ein neues Blatt. Legen wir es aus nach der Art Jesu, so möchte ich es mal nennen. Auslegung der Bibel nach der Art Jesu. Was heißt das? Darunter möchte ich verstehen, zunächst einmal, die ganze Schrift ist Wahrheit. Ohne Ausnahme, die ganze Schrift. Zweitens, wir lesen das Wort Gottes in Gebetshaltung. Das heißt, wir lesen so, dass wir als Bittende vor Gott erscheinen. Dass Gott uns aus seinem Wort beschenken will. Dass wir in dieser Haltung stehen. Dann unter Anleitung des Heiligen Geistes, nicht unter Anleitung irgendeines Herrn sowieso, oder nicht, sondern dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Dann wollen wir den Textzusammenhang beachten, alle Verheißungen beachten und diesen Verheißungen Glauben schenken und Vertrauen schenken. Dann wollen wir beachten, Jesus selbst ist der Schlüssel zur Schrift. Das ist mir selbst persönlich einmal so gegangen, dass gerade Jesus, dass er sagt, ich bin die Wahrheit, und wenn er sich zur Schrift bekennt, dann muss die ganze Schrift ja Wahrheit sein. Das war für mich der Schlüssel. Jesus war für mich der Schlüssel zur Schrift. Daran wurde für mich, schloss ich das Buch auf als ein Buch dieser Wahrheit. Und ich konnte große Schätze aus dieser Bibel ziehen. So wie es der Psalmist auch sagt, mir geht es so wie einem, der eine große Beute kriegt. Und er freute sich darüber. Dann wollen wir beachten den Offenbarungsfortschritt der Bibel. Gott sagt uns nicht alles mit einem Mal. Das geht wirklich stufenweise auch. Und das zeige ich an einem sehr eindrucksvollen Beispiel gleich. Dichterische Passagen hatten wir eben schon gesagt. Dann wollen wir nicht mehr aussagen, als geschrieben steht. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Nicht mehr aussagen, als wirklich geschrieben steht. Aber auch nicht das Gegenteil, dass wir weniger aussagen. Das wollen wir auch nicht tun. Wir wollen versuchen, das alles zu sagen, was wirklich geschrieben steht. Die biblische Wahrheit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, hat Vorrang, hat immer Vorrang vor jeder anderen Erkenntnis, sofern die Bibel dazu eine Aussage macht. Die Bibel macht natürlich keine Aussage dazu, welchen Stips ich heute Abend umtun soll. Ja? Aber alle wichtigen Lebensfragen, alle Fragen, woher diese Welt kommt, wohin sie geht, wozu mein Leben da ist, zu all diesen Fragen sagt die Bibel klare und eindeutige Aussagen. Und da hat die Bibel immer Vorrang. Auch wenn es naturwissenschaftliche Dinge gibt und es gibt viele Dinge, die in naturwissenschaftlicher Weise zum Ausdruck kommen. Da hat die Bibel immer Vorrang vor irgendwelchen momentanen Erkenntnissen der derzeitigen Wissenschaft. So wollen wir es jedenfalls lesen. Und die Grundtexte wollen wir beachten, wenn es um genaue Ausdrucksweisen geht. Das heißt also im Alten Testament das Hebräische und im Neuen Testament wollen wir das Griechische beachten. Und dann wollen wir die Bibel als ein Liebesbrief Gottes lesen. Das ist wichtig. Es gibt viele Kommentare zur Bibel. Ich habe gar nichts gegen Kommentare. Aber ein Wort möchte ich jedoch sagen. Die Bibel selbst ist der beste Kommentar zur Bibel. Wenn wir so arbeiten, dann werden wir einen großen Segen davontragen. Wir wollen beachten, dass alles in diesem Wort von Bedeutung ist. Die spezielle Wortwahl, die Verwendung von Einzahl, Mehrzahl, Zeitform der Tätigkeitswörter, alle Handlungen, alle göttlichen Zusagen, Textzusammenhang und natürlich das biblische Gesamtzeugnis. Alles ist von großer Wichtigkeit. Ich möchte mal ein Beispiel bringen für die Textgenauigkeit. Und zwar stelle ich einmal gegenüber 1. Mose 22, 18 und Galater 3, Vers 16. Hier sehen wir einmal, wie Paulus mit diesem Wort umgeht. Zunächst einmal in 1. Mose 22, 18 steht das Wort: Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Jetzt schauen wir mal an, wie genau Paulus mit diesem Wort umgeht, in Galater 3, Vers 16. Er sagt, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Samen, seinem Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen. Welcher ist Christus? Hier sehen wir einmal, hier bekommen wir einen Eindruck, wie genau er mit dem Wort umgeht. Und das ist wirklich die Art Jesu, mit dem Wort umzugehen. Ja, welche Texte wollen wir nehmen? Allgemein reicht die Luther-Übersetzung. In genaueren Fällen ist die Elberfelder Bibel in der Genauigkeit besser. In manchen anderen Fällen ist die konkordante Übersetzung sehr hilfreich. Und im Letzten natürlich, wenn es ums Alte Testament geht, der hebräische Grundtext. Ich sagte schon, Wörter werden durch die Bibel selbst definiert. Oft ist es ja so, dass heutzutage die Bedeutung der Wörter eine völlig andere bekommen hat durch die Zeit. Nehmen wir einmal zum Beispiel das Wort Sünde, ja? Was bezeichnen wir heute nicht alles als Sünde, ja? Wenn jemand eine Praline isst und will also, ist aus seiner Linie bedacht, dann sagt er, ich habe jetzt gesündigt, ja? Die Bibel meint ganz was anderes mit Sünde, ja? Es ist was völlig anderes, ja? Und so haben wir oft irgendwelche Worte mit einem Sinn belegt, der gar nicht mit der Bibel irgendwie zu tun hat. Wenn wir also den Sinn der biblischen Worte verstehen wollen, müssen wir das Gesamtzeugnis der Bibel beachten und wir werden dann einen Einblick bekommen von dem, was Gott wirklich gemeint hat. Nun dieses Beispiel, dass Gott oft stufenweise Offenbarung uns mitteilt. Und zwar am Beispiel der Verheißung auf den Messias. Da wollen wir uns das einmal näher ansehen. Zunächst einmal werden 50% aller Menschen als unmittelbarer Elternteil ausgeschlossen. Nämlich dadurch, dass in 1. Mose 3, Vers 15 es heißt, von dem Samen des Weibes wird er kommen. Zweitens, zwei Drittel der Nationen werden ausgeschlossen, nämlich die Hamiten und die Japhiten. 1. Mose 9, Vers 26, der Messias kommt aus Sem. Also schon Fortschritt in der Offenbarung. Drittens, hunderte von Nationen werden durch die Wahl Abrahams ausgeschlossen. Viertens, von mehreren Söhnen Abrahams und Isaaks wird Isaak ausgewählt. Ist der Sohn der Verheißung. Dann von zwei Söhnen Isaaks wird Jakob ausgewählt. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen, heißt es in 4. Mose 24, 17. Dann von den 12 Söhnen Jakobs wird Juda erwählt. Das Zepter von Juda heißt es. Dann siebtens, aus tausenden von Familien Judas wird das Geschlecht Isai erwählt. Achtens, von den 8 Söhnen Isais wird David erwählt. Das geht immer weiter in der Heilslinie, es spitzt sich immer mehr zu. Dann neuntens, von vielen Söhnen Davids wird Salomo erwählt. Und zehntens, von einer Jungfrau wird der Messias geboren werden. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Dieses Beispiel soll uns nur verdeutlichen, dass Gott auf mancherlei Weise redet und oft in Offenbarungsform, die stückweise vor sich geht, die immer mehr enthüllt von dem Geheimnis Gottes. Und das ist auch bei der Schöpfung so. Das ist ja unser Thema. Die Schöpfung, all das, was zur Schöpfung zu sagen ist, steht nicht nur in 1. Mose 1, sondern es geht weiter in der Bibel. Immer mehr Informationen werden wir aus dem Wort bekommen, bis ins Neue Testament hinein. Betrachten wir zunächst einmal noch das Verhältnis von Christus und der Schrift. Zunächst einmal halten wir fest, dass er vorbehaltlos die Schrift bestätigt. Matthäus 5, 17 bis 18 heißt es, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, bis das Himmel und Erde vergehe, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe. Dann die Schrift wird bis in die letzte Einzelheit erfüllt werden. Immer wieder sagte Jesus Christus, wie kann aber dann die Schrift erfüllt werden? Das war wichtig, dass die Schrift sich voll erfüllte. Oder die Antwort in Matthäus 26, 56. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften. Es geht hier insbesondere um das Alte Testament. Und gegenüber dem Feind, dem Versucher, sagt Jesus, es steht geschrieben. Und es ist ein guter Grund, wenn wir auch diese Basis haben, dass wir einfach sagen, es steht geschrieben. Das ist der Grund, warum wir dies oder jenes glauben und warum wir davon leben und davon existieren. Nicht aus irgendeiner speziellen wissenschaftlichen Erkenntnis heraus, sondern weil es geschrieben steht. Mein Glaube ruht einzig darauf, dass es geschrieben steht, dass Gott mir die Verheißung persönlich zugesagt hat. Das ist wichtig. Den Widersprechenden verweist Jesus immer wieder auf die Schrift. Er sagt, habt ihr nicht gelesen? Lest doch nach, da steht es doch. Oder Matthäus 22, 29. Ihr irret und kennet die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. Wer die Schrift nicht kennt, kennt nicht die Kraft Gottes. Und wer die Schrift nicht kennt, der irrt. Ihm fehlt die wichtige Information von Gott. Ja, es ist sogar so, dass der Jesus sagt, der Glaube an ihn setzt den Glauben voraus an die Schriften des Mose. Wenn ihr aber den Schriften des Mose nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Und wenn wir einmal genau uns die Schrift ansehen, dann merken wir, dass es eine ganz tiefe Einheit, eine geheimnisvolle Einheit gibt, wirklich ein tiefes Geheimnis, das wir gar nicht entschlüsseln können, zwischen Christus selbst und dieser Schrift. In vielen Dingen ist es völlig gleich, ja, identisch kann man fast sagen, aber ein tiefes Geheimnis. Zum Beispiel, ich habe es hier mal so in Spalten dargestellt, Jesus Christus und das Wort Gottes. Die Zurückweisung des einen führt zum Verderben. Johannes 8, Vers 24. So ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Und genau das gilt auch für das Wort. 1. Korinther 1, 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, die dieses Wort nicht annehmen. Weil es ist Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt der Jesus. Und dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Oder im Psalm 119, Vers 116, dein Wort ist nichts, denn Wahrheit. Hier sehen wir diese Einheit bezüglich der Wahrheit. Von Jesus heißt es, es ist keine Sünde in ihm. Und im Alten Testament wird uns gesagt, alle Worte sind durchläutert. Alle Worte sind rein und klar und deutlich. Es ist keine Lüge darin. Es ist wirklich alles Fundament und alles von Gott gegeben. Weil es ist auch ewig. Jesus ist derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit und dieses Wort wird auch nie vergehen. Es ist ewig. Beides ist Leben. Jesus Christus ist das Leben in Person. Und auch dieses Wort Gottes ist kräftig und lebendig. Man könnte also jetzt noch viele Worte hinzufügen, die immer wieder dies belegen. Eins möchte ich hier aber jetzt zum Thema noch hinzunehmen. Nämlich, auch die Schöpfung ist durch beides gemacht. Ein tiefes Geheimnis wird uns hier offenbart. Kolosser 1, Vers 16. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also alle Dinge, die sichtbare und auch die unsichtbare Welt, ist durch Jesus Christus geschaffen. Und auch durch das Wort geschaffen. Das heißt, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten, nun wie, durch Gottes Wort gemacht, bereitet worden sind. Also sowohl durch das Wort, als auch durch Jesus Christus. Das heißt also, die Schrift, Wahrheit und all diese Aussagen auch bezüglich der Schöpfung ruhen auf einem großen Felsen. Und dieser Felsen heißt Jesus Christus. Das will ich einmal andeuten durch diesen Felsen hier. Darauf ruht die Schrift, darauf ruht unser Glaube, darauf ruht das Vertrauen und unser Heil ruht auf Jesus Christus. Auch die Schöpfung ruht darauf, dass Christus es gemacht hat. Und ich habe es hier mal so angedeutet, die Wellen und die Wogen der Evolution, die mögen zwar dagegen prellen, aber sie werden zerschellen an diesem Felsen. An ihm werden sich viele stoßen. An ihm zerschellen auch all die Angriffe. Und Paulus sagt, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Alle diese Theorien werden letztendlich daran zerschellen. Christus ist der Schöpfer und Erhalter. Und das wird bereits angedeutet im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose 1, Vers 26. Dort heißt es, lasset uns Menschen machen. Es steht also dort in Pluralform, also in der Mehrzahl. Lasset uns Menschen machen. Wie wollen wir das nun verstehen? Gemeint ist hier Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. In dieser Dreieinigkeit Gottes ist die Schöpfung vor sich gegangen. Und doch berichtet uns ja die Bibel, dass es Jesus Christus im Besonderen war. Und ich bringe hier mal diesen Analogieschluss. Wenn ich sage, wenn ich irgendwo eingeladen bin mit meiner Familie und wir fahren nach Hause, dann sage ich zu meiner Familie, lasst uns nach Hause fahren. Aber ist ja dann so, dass wir zwar alle nach Hause fahren, aber einer sitzt am Lenkrad und fährt das Auto, fährt mit dem Auto. Das ist in der Regel ja der Vater. Ja, das heißt also, einer ist der Ausführende beim Autofahren. Einer sitzt wirklich am Lenkrad. Und so möchte ich es mal jetzt auch sagen, ist mit der Schöpfung. Gemacht durch Gott, den Vater, auch den Heiligen Geist. Alle sind beteiligt an der Schöpfung. Aber doch ist Christus der Ausführende an der Schöpfung. Er ist derjenige, der am Lenkrad der Schöpfung sitzt. Ich glaube, wir haben es verstanden, wie es gemeint ist. Das sagt uns eigentlich die Bibel. Aber Christus im Besonderen, und zwar in Johannes 1, 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also ohne Christus ist nichts gemacht, was wir sehen. Alle Dinge, wenn wir in den Weltenraum hineinschauen und ferne Welteninseln sehen, dann sind diese Dinge durch Christus gemacht. Oder wenn wir ein Mikroskop nehmen und schauen uns die Mikrowelt an, auch dies ist durch Christus gemacht. Und wenn wir uns selbst anschauen, auch wir sind aus der Hand Christi hervorgegangen. Und alles ist ja für Christus geschaffen und zu ihm hingeschaffen. Und er möchte, dass wir auch zu ihm zurückfinden, dass wir uns persönlich entscheiden für ihn, damit wir ihm in Ewigkeit gehören können. Durch ihn hat er die Welt gemacht, hat Gott die Welt gemacht. Hier äußert sich nochmal ein tiefes Geheimnis. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Und schon im Alten Testament erfahren wir diese Aussage, dass Jesus der Ausführende an der Schöpfung war. Sprüche 8, 23 und 30. Dort heißt es, ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang, vor der Erde. Da war ich der Werkmeister bei Gott. Da war Christus der Werkmeister bei Gott, der Ausführende der Schöpfung. Jetzt gehen wir mal in die Autobranche. Ursache und Wirkung. Wenn wir uns hier mal so einen schönen VW ansehen oder was auch sein mag. Und wenn wir da Gas geben, dann wissen wir, bei dieser Ursache wird die Wirkung sein, dass dieses Fahrzeug schneller fährt. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und so spricht auch die Bibel zu uns in Ursache und Wirkung. Nämlich, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Es gibt heute viele Menschen, die an Jesus irgendwie glauben, aber nicht wie die Schrift sagt. Der Jesus hat einen ganz wichtigen Nachsatz angefügt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, so wie es die Schrift sagt. Nun, was wird die Wirkung sein? Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das wird die Folge sein. Wenn wir wirklich alle diese Dinge von Christus annehmen, wie sie uns in diesem Wort geschildert werden, uns gesagt werden, dann werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Nicht durch unser persönliches, eigenes Bemühen werden Ströme von uns fließen, sondern wenn wir so glauben an Christus, wie es uns die Schrift sagt, und danach handeln werden, wenn wir auch zur Pragmatik kommen, wie wir es heute Morgen gesagt haben. Wenn wir diesen Satz einmal umkehren, dann heißt er, wer an mich glaubt, das lasse ich mal stehen, aber jetzt nicht, wie die Schrift sagt, nun, die Folge wird sein, von des Leibe werden nicht Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Glaube an Christus als Schöpfer, das ist eine Aussage, die uns die Schrift gibt, führt also zu Segen. Wir werden Segensträger werden. Ströme lebendigen Wassers werden von uns fließen. Und das Umgekehrte, wenn wir nicht an Christus glauben als den Schöpfer, sondern Glaube an die Evolution. Evolution ist ja nicht ein naturwissenschaftliches Faktum, sondern eine Philosophie, das wollen wir deutlich festhalten. Eine philosophische Lehre mit philosophischen Voraussetzungen. Wer also an die Evolution glaubt, da wird die Folge sein, nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung, Unsegen. Und Unsegen ist eben Unglaube, Atheismus und kein Gottvertrauen. Das sind die Folgen. Schauen wir einmal hinein, was die Bibel uns sagt zur Methode der Schöpfung. Die Bibel sagt sehr viel darüber. Ich kann hier nur einiges in Stichworten anreißen. Zunächst einmal sind alle Dinge aus dem Nichts geschaffen. Also nicht aus einem Urknall oder von irgendeiner vorhandenen Sache, sondern es war vorher gar nichts da, wenn wir uns das auch gar nicht vorstellen können, wie das ist. Aber aus diesem Nichts heraus hat Gott geschaffen. Römer 4, Vers 17, der das Nichtsseiende ruft, wie wenn es da wäre. Ein tiefes Geheimnis, das uns auch hier gesagt wird. Oder Hebräer 11, Vers 3, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist, nach der Elberfelder Übersetzung. Dann wird uns deutlich gemacht aus der Schrift, dass alles spontan geschaffen worden ist, also nicht innerhalb von langen Zeiträumen. Das ist ja immer wieder die Frage, die gestellt wird, ja, kann man nicht auch lange Zeiträume einsetzen, dass das also auch irgendwie harmonisiert wird? Nein, das kann man eben nicht, denn die Bibel spricht von einer spontanen Schöpfung, nämlich in der Weise, wie es im Psalm 148,5 steht. Und hier merken wir schon, jetzt kommen wir zum Offenbarungsfortschritt, wo uns also mehrere Dinge noch von Gott gesagt werden bezüglich der Schöpfung an späteren Stellen. Denn er gebot und sie waren geschaffen. Oder Psalm 33, Vers 9. Denn er sprach und es war. Er gebot und es stand da. Hier merken wir, dass hier Plötzlichkeit, Augenblicklichkeit, Geschwindigkeit drinsteckt. Er gebot und es stand da. Sofort da. Das erkennen wir heraus. Es werde und es ward. Gott sprach und es geschah also. Gott machte und Gott sah. Er machte und konnte es gleich ansehen, konnte gleich sehen, was geschaffen war. Hier kriegen wir den Eindruck, dass hier nicht lange Zeiträume dazwischen liegen, von meinetwegen Milliarden oder Millionen von Jahren, wie sie auch immer heutzutage gehandelt werden. Das ist keine Aussage der Schrift. Dann hatten wir schon betont, durch das Wort ist alles gemacht. In 1. Mose 1 steht ja 10-mal dieses Wort, und Gott sprach. Also durch das Wort Gottes ist alles geschaffen. Hebräer 11 noch einmal, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Oder Psalm 33, Vers 6, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Dann ist alles gemacht durch Weisheit und durch Kraft. Das wird uns bereits im Alten Testament gesagt, Sprüche 3, Vers 19. Denn der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und durch seinen Rat die Himmel bereitet. Durch Information, also durch Logos, durch Intelligenz, das steckt hier in diesem Wort drin, Weisheit. Da ist geballte Information vorhanden und dadurch ist die Schöpfung gemacht. Psalm 136, 5, der die Himmel weislich gemacht hat, oder in Kolosser 2, Vers 3 wird uns von Christus gesagt, dass in ihm verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die größte Informationsquelle, die größte Quelle der Weisheit ist Gott selbst, ist Jesus Christus. In ihm ist der Reichtum aller Weisheit und aller Erkenntnis und aller Information vorhanden. Und dadurch ist die Schöpfung gemacht. Jetzt verstehen wir auch den genetischen Code, diese ungeheure Informationsfülle. Ich bin heute Morgen gar nicht darauf eingegangen, wie hoch diese Informationsdichte ist und diese Fülle. Die ist natürlich nur gekommen aus einer Informationsquelle. Und diese Informationsquelle ist die Weisheit Gottes. Dadurch ist alles gemacht. Es löst sich eigentlich alles ganz einfach auf, wenn wir die Dinge in rechter Weise betrachten. Und das Gegenteil von Weisheit ist eben der Zufall, ist die Unbestimmtheit. Und das sagen uns ja auch die Evolutionisten, zum Beispiel Manfred Eigen. Jedes durch Mutation und Selektion erhaltene System ist unbestimmt, sagt er wörtlich. trotzdem ist der resultierende Vorgang der Evolution zwangsläufig. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Es ist unbestimmt und dennoch ist es zwangsläufig. Das kann ich also nur noch philosophisch deuten. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht mehr. Dann ist alles geschaffen nach der Art Jesu. Wenn Jesus der Schöpfer ist, dann ist es nach seiner Art gemacht. Nach seiner Art auch die Schöpfung durchgeführt worden. Und ihn kennen wir ja aus der Schrift. Er ist wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, wie es schon im Alten Testament uns bezeugt wird. Und im Neuen Testament, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Viele Eigenschaften unseres Herrn Jesus kennen wir. Rat heißt ja auch wieder Information und Intelligenz. Also genau das Gegenteil von dem, was die Evolution behauptet, Zufall. Hier ist geballte Information vorhanden. Wir wollen jetzt einmal hineinschauen in die sechs Schöpfungstage selbst, auch wenn wir nicht jeden Tag im Einzelnen behandeln wollen, sondern nur uns einige Tage herauspicken wollen, weil ich meine, dass sie vielleicht wesentlich sind zum Verständnis. So, schauen wir einmal in 1. Mose 1 hinein und betrachten einmal die sechs Schöpfungstage. Am ersten Tag wurde das Licht geschaffen, am zweiten Tag machte Gott eine Wasserscheide. Und zwar wurde Wasser geschieden, einmal Wasser, das oberhalb der Luftschicht hinkommt und Wasser, das unterhalb der Luftschicht verbleibt. Am dritten Tag gibt es noch einmal eine Wasserscheide. Beachten wir diesen Unterschied, dass auch am dritten Tag noch einmal Wasser geschieden wird, also zum zweiten Mal. Aber jetzt eine Wasserscheide des Wassers, das sich unterhalb der Luftschicht befindet. Und zwar eine Aufteilung in Meer und Trockenes. Dann als zweiten Teil von Tag 3, das ist die Erschaffung der Pflanzen. Am vierten Tag wurden Sonne, Mond und Sterne geschaffen, obwohl Sonne und Mond nicht namentlich genannt werden. Aber doch ist dies hier der Schöpfungstag dafür. Dann der fünfte Tag, die Wassertiere und die Lufttiere. Und am sechsten Tag die Landtiere und der Mensch. Insbesondere wollen wir eingehen auf den zweiten und dritten Schöpfungstag, aber insbesondere der zweite Schöpfungstag, weil der uns da vielleicht hilfreich sein kann. Auch zum Verständnis mancher naturwissenschaftlicher Dinge. Also der zweite Schöpfungstag. Eine Wasserscheide, in der Weise das Wasser oberhalb und unterhalb der Luftschicht auseinander getrennt wird. Und hierzu lese ich einmal den Text aus 1. Mose 1, 6 bis 8. Und zwar nicht nach der Luther-Übersetzung, weil das da nicht so deutlich hervortritt, sondern in der sogenannten Konkordanten-Übersetzung. Das ist eine Übersetzung, die für gleiche Wörter im Hebräischen auch gleiche Wörter im deutschen Text vorsieht. Und dort heißt es, es sagt Elohim, es werde eine Luftschicht in der Mitte des Wassers und es werde eine Scheidung zwischen Wasser und Wasser. Und es wird also. Und es macht Elohim die Luftschicht. Und er scheidet zwischen dem Wasser, das da ist unter der Luftschicht, und dem Wasser, das da ist über der Luftschicht. Und es nennt Elohim die Luftschicht die Himmel. Und es sieht Elohim, dass es gut ist. Und es wird Abend und es wird Morgen, zweiter Tag. Also an diesem Tag wird zunächst einmal die Luftschicht selbst erschaffen und dann wird Wasser, das unterhalb der Luftschicht sich befindet, in einer offenbar sehr großen Menge oberhalb dieser Luftschicht hintransportiert. Es muss sich deswegen schon um eine riesige Wassermenge handeln, weil da extra ein Schöpfungstag für vorgesehen wird. Denn am zweiten Schöpfungstag geschieht weiter nichts als nur diese Beförderung dieser großen Wassermenge. Am dritten Schöpfungstag, schauen wir hin, da wird das Wasser, was unten am Boden verblieben ist, aufgeteilt in Wasser, in Trockenes und in Meer. Dazu der zugehörige Text, auch nach der Konkordantenübersetzung, 1. Mose 1, 9 bis 10. Und es sagt Elohim, es fließe zusammen das Wasser unter den Himmeln an einen Ort. und es erscheine das Trockene, und es wird also, und das Wasser unter den Himmeln fließt zusammen an einen Ort, und es erscheint das Trockene, und es nennt Elohim das trockene Land, und den Zusammenfluss der Wasser nennt er Meere, und es sieht Elohim, dass es gut ist. Halten wir also auseinander, am zweiten Tag wurde Wasser getrennt, Wasser, das nach oben befördert wurde. Wie sieht das nun aus? Schauen wir uns dazu einmal die Erde an. Dies soll also die Erdoberfläche sein, die Erdkrümmung hier. Es wurde also eine riesige Wassermenge nach oben befördert, und zwar in Wasserdampfform. Und diese riesige Wassermenge befand sich nun irgendwo hier in einer Höhe oberhalb der Erdoberfläche. Das soll hier diese Wasserschicht sein. Und diese Wasserdampfschicht hatte ganz gewaltige Folgen, und zwar für das Klima und für mancherlei andere Dinge. Auch für den Menschen. Die kurzwellige Strahlung aus dem Weltenraum zum Beispiel konnte nicht durchdringen durch diese Wasserdampfschicht, sondern sie wird reflektiert bzw. absorbiert. Wir wissen ja, dass kurzwellige Strahlung schädlich ist für den Menschen. Sie bewirkt Alterung und ist schädlich für die Zellen. Deswegen dürfen wir ja auch nicht so oft geröntgt werden, weil ja Röntgenstrahlung auch kurzwellige Strahlung ist. Das ist also der Grund, warum, oder daher wissen wir, dass also kurzwellige Strahlung sehr schädlich ist. Diese Wasserdampfschicht diente also dazu, um diese kurzwellige Strahlung aus dem Weltenraum fernzuhalten. Die Wärmestrahlung kann ungehindert durch diese Wasserdampfschicht hindurch, ganz im Gegenteil, sie wird reflektiert, nochmal an dieser Wasserdampfschicht, und wir sehen schon, dass durch mehrfache Reflexion eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf der gesamten Erde dadurch ermöglicht wird. Also ein ganz wunderbarer Effekt, der durch diese Wasserschicht zustande kommt. Die langwellige Strahlung kann durchdringen, aber sie hat auch keinerlei weiteren Einfluss. Und wenn wir diesen Gesichtspunkt einmal betrachten, dann ist es interessant festzustellen, was uns die Bibel über das Alter der Patriarchen sagt. Wenn wir einfach mal nur die Zahlen aus der Bibel herausnehmen und die Alter einmal auftragen in so ein Diagramm, dann lesen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass Adam 930 Jahre alt wurde. Seth 912 Jahre, Enos 905, Kenan 910 und so weiter. Und wir sehen schon, das geht bis zur Flut, bis Noah. Noah wurde 950 Jahre alt. Und man kann durch diese Punkte sehr gut eine Gerade durchziehen, eine horizontale, und man kommt dann zu einem mittleren Alter, jedenfalls bei diesen Erzvätern hier, von 912 Jahren. Und nun ist weiter interessant, wenn man das Alter der Patriarchen dann weiterverfolgt in der Bibel, dann sieht man, dass das Alter stark abnimmt. Und zwar nach so einer exponentiell abfallenden Funktion. Sem nur noch 600 Jahre alt, Arpsachat 438 Jahre, und das geht hier runter, das mündet hier asymptotisch gegen so eine horizontale Kurve, gegen eine Asymptote. Und ich habe diese Kurve einmal gerade so gezeichnet, dass sie einmündet bei 75 Jahren. Und das ist ja genau das, was uns Psalm 90 lehrt. Nicht wahr? Das Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Ja? Also diese im Mittel jetzt einfach mal so diese 75 Jahre. Darauf läuft das jetzt hinaus. Wie ist nun diese Kurve zu erklären? Wenn wir uns den zweiten Schöpfungstag ansehen mit dieser riesigen Wassermenge, diese Wassermenge ist ja die Wassermenge, die bei der Sintflut abgeregnet ist. Dadurch kam das Ungeheuer, diese ungeheuer große Wassermenge her, sodass also alles verschwand auf dieser Erdoberfläche, alles ertrank. Das wurde also die Geologie der Erde völlig verändert. Es gab eine völlig neue Welt, oder völlig andere Welt, muss man sagen, keine neue, sondern eine völlig veränderte Welt. Dieser schützende Wasserdampfschild war abgeregnet, der war nicht mehr vorhanden, sondern war jetzt auch Wasser, also Wasser, was auf der Oberfläche der Erde sich befand. Sodass also die schädliche Strahlung zum Beispiel aus dem Weltenraum direkt auch auf den Menschen und auf Tiere einwirken konnte. Und daher ist es also leicht auch naturwissenschaftlich zu erklären, dass das Alter jetzt kürzer eben auch ist. Dieses beantwortet auch die Frage, die immer wieder gestellt wird, ja, diese hohen Altersangaben vor der Sintflut, die sind doch wohl gar nicht denkbar, dass ein Mensch so alt werden konnte. Und wenn wir die Bibel genau betrachten und uns die Dinge genau ansehen, die geschrieben sind, dann wird es uns eigentlich leicht fallen, diese Dinge auch so einzusehen. Wir stehen hier immer in dem Spannungsfeld Evolution oder Schöpfung. Und jetzt schauen wir einmal, was zum Menschen gesagt ist. Ob der Mensch eine Abstammungslinie irgendwie hat aus einer tierischen Vorlinie oder wie man es auch immer nennt. Denn die Evolutionstheorie sagt uns, es gab eine kontinuierliche Entwicklung mit zahlreichen Vorfahren und Abstammungslinien für den Menschen. Nachzulesen in jedem Biologiebuch, das heute an den Schulen benutzt wird. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Sie sagt, es gab einen ersten Menschen. Und davor gab es keinen Menschen. Einen allerersten Menschen gab es. Und Gott betont insbesondere, dass ein einzelner Mensch war. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, schuf er ihn. Das Alleinsein dieses Menschen wird ganz besonders herausgestellt in 1. Mose 2, Vers 18, wo Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Also gerade dieses Alleinsein aufgehoben wird. Und das lehrt auch das Neue Testament. 1. Korinther 15, Vers 45. Der erste Mensch, Adam, ward zu einer lebendigen Seele. Hier ist nichts von einem Vorfahren aus irgendeinem Tierreich oder sonst irgendwo die Rede, sondern Gott hat also einen einzigen Menschen geschaffen, der aus seiner Hand hervorging. Das zum Menschen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Fragenkreis. Das ist der mit der Zeit, die ja immer wieder doch Thema auch mit der Schöpfung, das Thema der Schöpfung ist. Wir wollen beachten, dass die Bibel zwei Zeitaussagen kennt. Und zwar einmal im Griechischen das Wort Chronos und im Griechischen das Wort Kairos. Kairos ist die Zeit Gottes, das ist die erfüllte Zeit. Während Chronos die Zeit ist, die wir mit der Uhr messen, die wir mit den Gestirnen messen. Also eine völlig andere Sache. Die Begrenzung der Zeitachse hatten wir heute Morgen schon herausgestellt, die ja deutlich wird schon im ersten Vers der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es gab also einen Anfang, einen Anfangspunkt. Und in Römer 1, Vers 20 heißt es ja, seit der Schöpfung der Welt wird Gott wahrgenommen. Also seit einem festen Zeitpunkt also. Das ist dieser Anfangszeitpunkt. Und dann lehrt uns auch das Neue Testament, dass es einen Endpunkt auf der Zeitachse gibt. Nämlich Offenbarung 10, Vers 6, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Es wird also einen Augenblick geben, bei dem die Zeit aufhört. Es gibt dann keine Zeit. Was ist nun die Messmethode für Chronos? Und das wird uns auch im ersten Kapitel der Bibel bereits gesagt. 1. Mose 1, 14 heißt es, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Wir sehen hier, das ist die Messvorschrift, wie Chronos gemessen wird, in Tagen und Jahren und in diesen Zeiteinheiten. Und dazu dienen auch die Gestirne. Halten wir fest, dass Gottes Zeit und des Menschen Zeit nicht dasselbe sind. Hiob 10, Vers 5, oder ist deine Zeit, also Gottes Zeit, wie eines Menschen Zeit, oder deine Jahre wie eines Mannes Jahre? Wie sieht es denn aus mit der Umrechnung von Gottes Zeit in Menschenzeit? Wir wollen also jetzt einmal versuchen, eine mathematische Formel dafür zu entwickeln, wie man Gottes Zeit in Menschenzeit umrechnen kann, ob es so eine Formel gibt. Da wollen wir in die Bibel hineinschauen und zunächst mal lesen wir in Psalm 90, Vers 4, denn 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist. Also haben wir hier schon einen Maßstab, nicht wahr? 1000 Jahre wie ein Tag. Jetzt sagt die Bibel uns aber andererseits im Neuen Testament, eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre aber auch wie ein Tag. Oh, jetzt wird es schwierig, unsere Mathematik. Nicht wahr? Jetzt haben wir einmal gehabt 1000 Menschenjahre gleich einen Gottestag, aber jetzt haben wir 1000 Gottesjahre, einen Menschentag. Wie heißt also jetzt die Formel dafür, zum Umrechnen? Ist die Mathematik eine Front? Nein, man kann gar nichts machen. Ist gar keine Umrechnung möglich. Es gibt keine Umrechnungsformel. Es ist Kronos, nicht umrechenbar in Kairos. Unmöglich. Das will uns dieses Wort sagen. Es ist gut, wenn wir das hier erkennen, dass Gott uns zeigt, dass er zeitlos ist. Dass es für ihn völlig gleichgültig ist, ob er 1000 Jahre betrachtet gleichzeitig oder ob er einen Tag betrachtet, der kann für ihn ausgedehnt aussehen wie 1000 Jahre. Was für uns ein Tag ist und das Umgekehrte auch. Also Gott in einen Zeitmaßstab hineinzupressen, ist unmöglich. Es gibt keine solche Umrechnung. Gott ist ewig. Für ihn ist also die gesamte Zeitachse von einem Zeitpunkt überschaubar. Und das wollen wir uns einmal in einer Grafik ansehen, die uns das verdeutlicht. Wir hatten gesagt, dass die Zeitachse einen Anfang und ein Ende hat. Also hier bei T Anfang beginnt und bei T Ende aufhören wird. Wir, die wir leben, die wir jetzt hier sind, in diesem Moment, jetzt gerade dieser Moment, ist irgendwo auf dieser Zeitachse. Beispielsweise hier, Gegenwart, dieser Punkt. Alle Zeitpunkte, die zurückliegen, nennen wir Vergangenheit und alles, was vor uns liegt, nennen wir Zukunft. So ist es bei uns. Wie ist es bei Gott? Gott wandert aber nicht auf dieser Zeitachse jetzt in fortschreitender Richtung mit uns, sondern Gott sieht die gesamte Zeitachse, das haben die Bibelworte vorhin gezeigt, in einem Blick, sieht die gesamte Zeitachse auf einmal. Das ist ein völlig anderes Vorstellungsvermögen von Zeit. Gott sieht die Zeitachse von einem Punkt ausgehend und kann von T Anfang bis T Ende gleichzeitig die gesamte Zeitachse sehen. Und wer einmal sehr aufmerksam das Buch der Offenbarung liest, also zukünftige Ereignisse, da ist es oft in Vergangenheitsform geschrieben. Das war mir immer ein Problem. Ich denke, warum steht das jetzt hier in Vergangenheitsform? Nun, das kann Gott so schreiben. Er kann Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit ständig wechseln. Denn bei ihm gibt es diese Einteilung nicht. Gott sieht die gesamte Zeitachse auf einmal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das so festhalten. Darum kann Gott einen Abschnitt von 1000 Jahren auf unserer Zeitachse genauso auf einmal sehen, wie einen Tag, den ich hier einmal eingezeichnet habe. Beides ist genauso gleichzeitig. Und beides kann 1000 Jahre oder ein Tag ist wechselseitig einsetzbar für ihn, weil er alles gleichzeitig überblickt. Und das kann Gott deswegen, weil Gott Geist ist. Gott ist Geist, heißt es in Johannes 4, Vers 24. Und da Gott uns ja auch Geist gegeben hat, der Mensch besteht ja aus Körper, Seele und Geist, haben wir also auch diese Fähigkeit, um uns zumindest ein Stück dieses vorstellen zu können, wie das vor sich geht, dass wir das gleichzeitig sehen können. Und darum machen wir jetzt einmal alle ein Gedankenexperiment. Wir gehen mal alle jetzt in Gedanken auf einen Stern, nämlich diesen Stern S1, und wir nehmen einmal an, dieser Stern ist genau 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ein Lichtjahr ist ein Entfernungsmaß, und das macht geradeaus 9,46 Billiarden Kilometer. Also so weit sind wir jetzt mal in Gedanken auf einem Stern. Und jetzt stellen wir uns weiter vor, wir hätten ein ungeheuer großes Fernrohr und könnten augenblicklich von dort aus auf die Erde schauen. Und wenn wir dann auf die Erde schauen, was würden wir sehen? Von der Zeitachse der Erde. Würden wir uns jetzt hier sehen, uns hier sitzen sehen? Nein, wir würden genau das sehen, was vor 1000 Jahren hier war. Können wir uns vorstellen, ja? Und jetzt gehen wir weiter. Wir gehen jetzt auf einen Stern, der nicht nur 1000 Lichtjahre entfernt ist, sondern 2000 Lichtjahre. Und wir gucken dort auch durch. Dann würden wir sehen, was in Raum und Zeit auf der Erde geschehen ist vor 2000 Jahren. Und so können wir uns vorstellen, dass wir irgendwo auf einem Stern uns gerade befinden und gucken runter. Im Geist natürlich alles nur. Und wir könnten sehen, wie das Volk Israel durchs Rote Meer zieht. All diese Dinge können wir uns im Geist vorstellen. Das heißt, wir können selbst schon auf dieser Zeitachse spazieren gehen und in einem Blick sozusagen das sehen. Und daran merken wir, dass Gott das natürlich erst recht kann. Denn Gott ist ja erhaben und er ist über Raum und Zeit. Das also dazu zur Erklärung des Wortes aus Psalm 90, was immer willkürlich eingesetzt wird, auch in den Schöpfungsberichten. Da heißt es dann ja, ja, aber da steht doch, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag, der gestern vergangen ist. Und dann wird dieses wie mit einer mathematischen Formel in 1. Mose 1 eingesetzt und wird gesagt, ein Tag gleich 1000 Jahre oder so. Und da hat man die langen Zeiträume gemacht und dann ist man bei der Evolution. Ne? So wird das also gehandhabt. Aber wir sehen, das dürfen wir nicht tun, denn 1. Mose 1 ist ein Schöpfungsbericht, der in Raum und Zeit beschrieben wird, der markiert wird durch Abend und Morgen, also durch die Begrenzungselemente zur Messung von Kronos, ja, wie wir es vorhin gehört haben, wo die Gestirne gesetzt sind, zu geben Zeichen, Zeiten und Tage. Also haben wir eine ganz andere Vorstellung von den Tagen dadurch, die sind also in Kronos zu sehen und zu messen und nicht in Gottes Zeit. Gott spricht im Schöpfungsbericht einzig und allein im Kronos, nicht in seinem Maßstab. Die Dauer eines Schöpfungstages ist, eines Schöpfungsintervalls ist also ein Tag. Und das halten wir genauso fest, wie es die Bibel sagt. Die Länge eines Schöpfungstages wird ja selbst definiert im Schöpfungsbericht. Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Ein großes Licht, das den Tag regiere, wird ganz besonders betont, dass den Tag regiere. Und ein kleines, das die Nacht regiere. Also unsere Folgerung, die ganz klar und eindeutig daraus zu ziehen ist, ein Tag ist ein Sonnentag, weil es wirklich so bezeugt wird im 1. Kapitel der Bibel. Die Dauer also der gesamten Schöpfung, 6 Tage, das wird nochmal wiederholt in 2. Mose 2, Vers 21. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Weitere Argumente, die uns das belegen, dass es hier wirklich um Tage, um 24-Stunden-Tage handelte. Zunächst einmal, es gibt einen ganz bestimmten Tag, an dem Gott den Menschen schuf. Einen ganz bestimmten festen Tag, also nicht irgendwie eine Spanne von Milliarden von Jahren. Dann zweitens, das hebräische Wort Yom, das im Schöpfungsbericht immer wieder auftaucht, ist mit einem Zahlwort verbunden. Und wenn dieses Wort mit einem Zahlwort verbunden ist, ist es prinzipiell immer ein 24-Stunden-Tag. Und so ist es im Schöpfungsbericht eindeutig und wird dauernd so gehandhabt. Da war aus Abend und Morgen der erste Tag. Dieses Wort erst ist in ganz besonderer Weise ein Hinweis, auch aus dem Hebräischen heraus, dass es sich hier wirklich um einen Tag handelte, also um einen Sonnentag, einen 24-Stunden-Tag. Dann weiterhin, drittens, das Wort Tag kommt in der Bibel 2182 Mal vor. Es hat sich jemand mal die Mühe gemacht, das zu zählen. Und ist immer buchstäblich so gemeint. Wenn das nicht buchstäblich gemeint ist, dann werden diese Ausnahmefälle ganz besonders markiert. Dann steht da zum Beispiel Tag des Herrn oder Tag des Gerichts oder Tag des Heils. Dann sind wir in der Tat in der Zeit Gottes. Das ist Kairos, die Geschehnisse Gottes. Dann weiterhin, die Teilung der Tage in Abend und Morgen, wie es ja immer wieder geschieht nach jedem Absatz in der Schöpfung, ist ein Hinweis auf den 24-Stunden-Tag. Denn eine lange Zeitepoche würde man nicht mit so genau benannten Tageszeitangaben begrenzen. Ich würde ja niemals eine Million von Jahren oder was Begrenzendes sagen mit Abend und Morgen oder was. Da würde ich sagen, das ist eine riesig große Zahl. Und natürlich als ganz deutlicher und großer Hinweis auch die Aussagen in den Geboten Gottes. Dass in den Geboten Gottes ein Fehler drin steckt, ist einfach unmöglich. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Und jetzt kommt die Begründung, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Hier haben wir es noch einmal ganz deutlich mit dem Finger Gottes geschrieben, dass es so war. Wenn es sich wirklich um hohe Zahlen handeln würde, dann hätte uns Gott das auch mitgeteilt. Denn hohe Zahlen in der Bibel sind gar kein Problem. An vielen Stellen der Bibel lesen wir gerade von sehr hohen Zahlen. Zum Beispiel Daniel 7, Vers 10. 1000 mal Tausende dienten ihm ewiglich und 10.000 mal Zehntausende standen vor ihm. Viele solche Aussagen finden wir in der Bibel, wo eben von großen und unermesslichen Zahlen die Rede ist. Und darum steht es auch nicht so im Schöpfungsbericht, und also vollendete Gott nach viel tausend mal tausenden von Jahren seine Werke, die er machte. Hätte ja so stehen können. Aber so steht es eben nicht, sondern es steht, und also vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte. ich meine, das ist sehr eindeutig gesagt. Welche Probleme hat man nun, wenn man die Schöpfungstage nicht als 24-Stunden-Tage sieht, sondern als lange Zeitepochen, wie es von manchen ja befürwortet wird? Setzen wir einmal 1000 Jahre ein, nach diesem Zahlenwort, wie es einfach so manipuliert wird, dann kommen einige Probleme auf uns zu. Zunächst mal in Vers 23, da war aus Abend und Morgen der fünfte Tag, wäre ja dann eine Irreführung. Ja, wenn es also sich nicht um Tage handeln würde, sondern wenn das jetzt Millionen von Jahren wären. Also das kann nicht sein, dann würde es ja, müsste es ja eigentlich heißen, war aus Abend und Morgen waren 1000 Jahre, wie es im Zahlenwort heißt. Das steht aber gerade nicht. Insofern ist das schon mal auch ein Hinweis. Dann weiterhin. Die Feldtiere sowie Adam und Eva wurden am sechsten Tag erschaffen. Am siebten Tag ruhte Gott. Rechnet man nun einmal 1000 Jahre für einen Tag, dann war Adam zur Zeit des Sündenfalls schon mindestens 2000 Jahre alt. Denn nach 1. Mose 5, 1 bis 3 war Adam aber erst 130 Jahre alt, als er Seth zeugte. Wir sehen also, wenn wir irgendwelche Manipulationen mit der Bibel vornehmen, weil wir irgendwelche Dinge harmonisieren wollen mit der Evolution oder sonst wo, dann kommen wir an anderen Stellen der Bibel automatisch zu unermesslichen Schwierigkeiten, wo wir nicht hinwegkommen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns da auch nicht verführen lassen, sondern dass wir wirklich das so nehmen, wie es geschrieben steht. Dann weiterhin, während einer so langen Nacht von 500 Jahren, ich setze jetzt mal einen Tag 1000 Jahre, nach diesem Gesichtspunkt, dann ist die Nacht 500 Jahre lang, dann wären die Pflanzen des dritten Schöpfungstages längst abgestorben, denn die Pflanzen brauchen ja Licht, das wissen wir alle. Jetzt mag jemand einwenden, ja, aber die Gestirne, nicht wahr, und die Sonne wurde ja doch erst am vierten Schöpfungstag geschaffen. Wie ist das nun damit, Tag und Nacht? Nun, da wollen wir festhalten, dass die Länge eines Tages genau genommen ja gar nicht abhängt von der Sonne, sondern von einer Lichtquelle. Das ist wichtig. Tag und Nacht kommen dadurch zustande, auf einer Kugel, auf einer drehenden Kugel, wenn Licht vorhanden ist. Dass in den ersten Schöpfungstagen die Sonne noch nicht da war, ist darum vollkommen bedeutungslos, denn am ersten Tag wurde ja das Licht bereits erschaffen, sodass also ein Tag- und Nachtrhythmus ohne weiteres funktionieren konnte. Was dieses Licht allerdings jetzt war, physikalisch gesehen, oder wie man es immer deuten will, da sagt die Bibel uns gar nichts. Und ich meine, wir tun auch gut daran, wenn wir nichts anderes hineindeuten, sondern einfach sagen, es war Licht da, von Gott geschaffenes Licht. Mehr sagt die Bibel nicht aus darüber. Wir wollen uns hier auch an diesen Grundsatz halten, nicht mehr aussagen, als wirklich geschrieben steht. Wir machen nun einen riesigen Bogen durch die Bibel und kommen von der ersten Seite jetzt zur letzten Seite, nämlich zu dem, was uns in der Offenbarung geschrieben, was dort geschrieben steht, und führen uns jetzt nochmal die drei Schöpfungen, so möchte ich es einmal nennen, vor Augen. Zunächst einmal zur Zeit T gleich 0, beginnend mit den Schöpfungstagen dann in der Folge, war eine Erde vorhanden, ein paradiesischer Zustand mit einem ganz besonderen und guten Klima, mit einer idealen Welt also, in der Sonne und Mond vorhanden waren. Diese Welt kam in den Sündenfall hinein und kam in eine völlige Verwandlung hinein. Diese Verwandlung dieser Welt war so radikal und so stark, dass wir es uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Der Fluch, der dadurch über diese Erde insgesamt kam, ist eigentlich unermesslich gewesen. Alleine schon durch die Tatsache, dass der Tod in diese Welt kam, das war ja durch den Sündenfall geschehen. Und dann noch einmal ein weiterer Einbruch durch die Sintflut, wo also die ganze Geologie völlig verändert wurde, wo also in sehr schneller Zeitabfolge Sedimentablagerungen entstehen konnten und all diese Dinge, die wir auch heute Vormittag schon angerissen haben. Wir wissen aber, dass diese Welt, also der Bereich, in dem wir jetzt leben, ein Ende haben wird, dass das nicht die bleibende Welt ist, nicht die ewige Welt ist, sondern Gott sagt, er wird eine neue Schöpfung machen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, Offenbarung 21,1. Und es fällt auf, wenn wir die Berichte dort lesen in der Offenbarung, dass eine Sonne nicht mehr vorhanden ist, wie in der ersten und in der jetzigen Schöpfung. Eine Sonne ist nicht mehr, sondern Jesus ist die Sonne. Und dort wird es keine Nacht mehr geben, sagt die Bibel. Es wird ewig Tag sein, es wird ewig Licht sein. Jesus ist das ewige Licht dieser Welt. Es ist dort die Ewigkeit. Die Zeit hört auf zu sein und es wird Ewigkeit sein. Ewigkeit ist nicht unendlich lange Zeit, wie man manchmal auch das ausdrücken will, sondern Ewigkeit ist ein völlig anderer Aspekt, eine ganz andere Daseinsform als das, was wir in diesem Äon, in dieser Zeit erleben, auf der fortschreitenden Zeitachse. Ewigkeit ist das, was Gott beschreibt mit Kairos. Ewig erfüllte Zeit, wo es nie Langeweile gibt. Ewige Freude, ewige Herrlichkeit, ewiges Erfülltsein. Das ist diese Welt, die jetzt da in Aussicht genommen ist, in Offenbarung 21 und 22.